Werbung.
Sitzfleisch, der Podcast goes international. Wir haben eine World Tour, beziehungsweise zumindest eine Deutschland-Tour.
Zumindest einen Deutschland-Termin.
Genau, und zwar sind wir am 31.10. live in München im Schlachthof. Falls ihr uns gerne in München sehen wollt, die Ticket-Infos und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und dann gibt's definitiv keine Technikprobleme. Wir haben manchmal bei unseren Aufzeichnungen ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen. Live vor Ort fällt das alles weg und wir können nach der Aufnahme auch noch miteinander plaudern und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
Werbung Ende.
Race Across America 2025.
Update. Tag 7.
Ich hätte gleich ganz einen eleganten Einstieg zum heutigen RAM-Update. Ich habe mich nämlich ein paar Minuten verspätet, weil ich eine kleine Computertechnik-Panik gehabt habe. Und beim RAM ist es ja so, dass nicht nur körperlich über die 5000 Kilometer natürlich Probleme auftreten, sondern auch da immer wieder bei der Technik. Und nicht nur beim Radl, sondern auch beim Auto. Und Flo, ich glaube, da kannst du ins einiges erzählen.
Genau, ich wollte gerade sagen, die Radeltechnik sollte wirklich das allerkleinste Problem sein und immer handelbar sein, weil man fährt mit einem Auto hinterher. Das heißt, man hat alles Werkzeug, alles an Ersatzteile, sogar in dreifacher, vierfacher Ausführung normalerweise dabei. Radelpanne darf wirklich keine Ausrede sein, um das Rennen nicht zu finishen. Also man hat meistens mindestens zwei Räder dabei. Die allermeisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sogar drei, also noch ein zusätzlicher Ersatzrad, falls tatsächlich ein Rahmenbruch oder so passieren sollte.
Plus Laufräder.
Plus Laufräder und natürlich alles an Werkzeug, was man sich nur vorstellen kann.
Und einen Mechaniker meistens oder Mechanikerin, also eine Person, die mit dem Radl und den Reparaturen gut vertraut ist.
Ganz genau, also das darf wirklich nicht die Ausrede sein. Was aber immer wieder passiert und immer wieder Rennen zusammenhaut und teilweise zu wirklich sehr, sehr bitteren und enttäuschenden DNFs führen kann, sind Autopannen oder Pannen im Wohnmobil. Das sind Dinge, die man jetzt gerade, wenn man aus Europa startet, dort anfliegt, auf Mietautos und Mietwohnmobils angewiesen ist, nur bedingt in seiner Hand hat. Also ich weiß es noch bei dir, wenn man da am Flughafen mit dem Shuttlebus zum Mietautoparkplatz gegangen sind, sind wir gleich mal losgerannt und haben bei allen verfügbaren Mietautos die Reifen angeschaut und die Profiltiefe gemessen, weil gerade in Kalifornien gibt es da eben nicht so strenge Vorgaben wie bei uns in Europa, dass Reifen mindestens 4 mm Profiltiefe haben müssen. Sondern da kann es auch passieren, dass komplett glatt gefahrene Reifen auf einem Mietauto drauf hast. Wenn du nur vom Flughafen ins Hotel fährst, ist es wahrscheinlich egal. Aber wenn du 5000 Kilometer quer durch Amerika fahren möchtest, da haben wir dann tatsächlich geschaut, dass man da die Autos mit den besten Reifen bekommen und auch, was nicht immer selbstverständlich ist, Ersatzreifen. Also Autos mit Ersatzreifen ist nicht bei jedem Mietauto standardmäßig dabei.
Und mit dem niedrigsten Kilometerstand. Das ist auch immer sinnvoll, den Tacho anzuschauen.
Genau, aber trotzdem hat man es nur bedingt in der Hand. Und 2015 haben wir eine Wohnmobilpanne gehabt. Das Wohnmobil hat hinten einen Zwillingsreifen drauf gehabt und der innere der Zwillingsreifen, da hat sie die Karkasse abgelöst. Das war selbst mit 15 Männern, die alle von sich behauptet haben, technisch oder sich zumindest an Reifen wechseln zu können, haben wir es nicht geschafft, einfach weil es war zwar ein Reifenheber dabei oder ein Wagenheber, aber wir haben einfach den RV nicht hochheben können, richtig, und waren dann einfach angewiesen auf den Pannenservice und Pannendienst, und das war mitten in Amerika, irgendwo in der Pampa. Das hat ewig gedauert und es war sicher nicht der einzige Grund, aber wahrscheinlich auch Teil davon oder ein Mitgrund dafür, dass du 2015 dann ausgeschieden bist. Also dir ist es vorher schon schlecht gegangen, dir ist es danach auch nie mehr besser gegangen, aber die Panne war eben nach dem zweiten und vor dem dritten hohen Rockiesberg, da ist so eine Hochebene, da ist man fast auf 2000 Meter Höhe und durch die Panne waren wir dann gezwungen, beziehungsweise haben dann improvisiert und dort eine Schlafpause eingelegt, damit du im Wohnmobil schlafen kannst. Und dadurch warst du halt einfach viel länger in dieser Höhe als gewohnt, als üblich. Und die Probleme, die du schon vorher gehabt hast, haben sich dadurch einfach nochmal verschlimmert.
Ja, damals hat sich bei mir schon ein Lungenödem abgezeichnet durch zu viel Flüssigkeit im Körper und andere Probleme, die zusammengekommen sind. Und dann war eigentlich die Marschrichtung ganz klar so schnell wie möglich aus den Rockies raus und unten, wo die Luft wieder normal ist und immer so dünn, die Pause zu machen. Und dann war ja durch die Reifenpanne quasi das Wohnmobil oben festgesessen. Also wir haben nicht weiterfahren können. Und ich muss nur kurz korrigieren, wir waren 12 Betreuer, nicht 15, okay, aber ja. Es ändert nichts an der Sache. Es ist nicht möglich gewesen und das war halt wirklich, hat sich ordentlich ausgewirkt, aber es hat auch andere Jahre gegeben. Das war, glaube ich, ein Jahr davor, da haben wir dann einmal eine komplette Elektronikpanne gehabt im Wohnmobil und die Rücklichter sind alle nicht mehr gegangen. Und da war dann so lustig, weil da haben sie improvisiert, sie haben Taschenlampen gekauft, einfach irgendwo beim Walmart, ganz billige, mit Batterien drinnen und haben die mit Klebebandel hinten auf die Stoßstangen gepickt, damit er quasi hinten einfach ja ein Rücklicht hat und damit es halt rot leuchtet statt weiß, haben wir so, also wir im Sinne von mein Team, ich war natürlich am Radl, ich war da nicht mit dabei, aber sie haben dann rote Plastikbecher, so Partybecher, über die Taschenlampen drüber gestülpt und festgeklebt, damit halt quasi das Licht hinten rot ist. Und das war halt auch so eine mehr oder weniger lustige Anekdote, wie man dann halt oft wirklich kreativ solche Autopannen lösen muss, weil das hat gereicht zum Weiterfahren, die Taschenlampen war stark genug. Ja, aber man hofft natürlich immer, wenn man sich ein Auto ausborgt, dass das in einem guten Zustand ist. Ist halt leider nicht immer der Fall. Einmal war es so, dass rechts am Straßenrand, da ist es Pacecar rechts rangefahren und da war irgend so ein abgeschnittener Metallpfosten im Boden, den man nicht gesehen hat und dann ist das Auto wirklich mit dem Vorder- und mit dem Hinterreifen drüber gefahren. Es waren beide Reifen parallel aufgeschlitzt und komplett kaputt und dann hat es auch geheißen, okay, wir können zwar einen Reifen tauschen, selbst mit dem Ersatzreifen und dem Wagenheber, aber wir haben natürlich nicht zwei Ersatzreifen dabei. Das war dann auch so, dass man dann halt aufs zweite Auto, das normal für Fotografen, Kameramann war, umrüsten müssen. Wir haben da immer so ein kleines Set drinnen an Verpflegung, an Bekleidung, an Elektronik, genau für den Fall, dass man wirklich quasi Auto wechseln muss. Man muss es dann der Rennleitung melden, damit quasi das andere Auto bei dir bleibt und dann halt das so gut wie möglich Zeit ersparend irgendwie schnell umbauen, damit ich nicht stehen bleiben muss und ich nicht aufgehalten werde. Und im besten Fall habe ich gar nichts davon mitgekriegt, weil ich mir natürlich auch Sorgen machen würde, wenn sowas passiert und dann denke ich drüber nach und es stresst mich und da ist dann immer genial gewesen, wenn ich so Geschichten nach dem Rennen erst erfahren habe, was da eigentlich hinter den Kulissen alles passiert ist, ohne dass ich mir dann einen Kopf drüber machen muss.
Genau, also das ist natürlich eine Budgetfrage, aber die allermeisten, die das Rennen sehr, sehr ambitioniert fahren und versuchen, eine schnelle Zeit zu erringen, haben ein Mediencar dabei und das jetzt nicht nur, um coole Bilder zu produzieren und ständig Instagram-Updates zu machen, sondern auch, das ist ein Pacecar, ein ausgerüstetes Pacecar und das kann jederzeit, falls das erste designierte Pacecar ausfällt, kann das Mediencar einspringen. Also das hat eine Kühlbox drinnen, die aller Basic Ersatzwerkzeug, Fahrradteile und kann sofort übernehmen mit Funkgerät, mit Extralichter, mit Drehlichter. Das ist schon sehr, sehr empfehlenswert, weil solche Autopannen immer wieder passieren. Auch 2017 war das, glaube ich, haben wir auch eine Reifenpanne gehabt und der Ersatzreifen, das war halt nur so ein Notrad, mit dem haben wir uns nicht getraut, sehr lang und sehr weit zu fahren. Und dann sind wir halt zum nächsten Reifenhändler gefahren und in der Zwischenzeit hat für 4 oder 5 Stunden das Medienauto übernommen als Pesca.
Die beste Geschichte ist Severin Zotter 2015 kurz vorm Ziel bereits weit in Führung und dann wurde bei ihm versehentlich Wasser getankt. Kannst du dir an die Geschichte erinnern? Das haben sie bei uns im Podcast erzählt, der David Misch war auch im Betreuerteam und da haben sie einen Benzinkanister immer dabei gehabt. Das ist auch üblich, dass man das mit hat, falls man mal irgendwo hinkommt, Tankstelle hat geschlossen oder ist gerade keiner in der Nähe und der Benzinkanister war bereits verbraucht, er war leer und jetzt hat sich dann das Luft-Benzin-Gemisch im leeren Kanister so aufgeblasen in der Hitze und damit da quasi nicht dieses Luft-Benzin-Gemisch drin ist, haben sie einfach Wasser eingefüllt zur Sicherheit. Und natürlich, dann war Schichtwechsel, Crewwechsel, die anderen Betreuer wissen das nicht, sehen einfach nur, oh, ein voller Kanister, rein damit und dann haben sie gestanden. Dann haben sie eine Stehzeit gehabt mit dem Wohnmobil und der Sevi hat die letzte Nacht nicht mehr schlafen können. Ja, ist im Nachhinein eine lustige Geschichte, aber wenn da das früher passiert, ist es vielleicht wirklich auch gar nicht so lustig.
Ja. Zum Glück haben wir bis jetzt noch nichts dergleichen gehört. Du wolltest das unbedingt nutzen, von deiner Computerpanne auf das Thema umzuleiten, aber zum Glück aktuell haben wir noch nichts davon gehört. Oft sind solche Geschichten auch, die werden tatsächlich vom Fahrer oder von der Fahrerin ferngehalten und die kommen dann immer erst nachher Stück für Stück raus. Vielleicht hören wir im Nachhinein noch was. Was aber jetzt schon tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, einfach immer wieder beeindruckend ist, ist, das Rennen dauert seit 7 Tagen. Das heißt, heute vor einer Woche war der Start. Das ist einfach krass, sich das so nochmal bewusst zu machen, wie lang die alle miteinander schon unterwegs sind.
Ja, ich habe mir das heute mal kurz durchüberlegt, ich habe mir die Zwischenstände angeschaut und der Vorsprung von Philipp ist ja wieder etwas größer geworden. Er ist jetzt, wenn der Podcast herauskommt, am Abend wird er die 2500 Meilen erreicht haben und insgesamt sind es 3065 Meilen. Also wenn wir das jetzt ein bisschen runden und nur grob rechnen, hat er 5/6 der Strecke. Und was mich immer extrem stresst, ist, wenn man sagt, hey, es sind nur mehr 500 Meilen. Weil es stimmt natürlich und es ist immer besser, nach vorne zu schauen, als zurückzuschauen, jetzt generell vom Mindset her, von der Einstellung her, nur das verstehe ich dann halt oft falsch, wenn ich am Radl sitze und müde bin und mir tut alles weh und dann denke ich mir so, hey, ihr habt doch alle keine Ahnung, ihr wisst gar nicht, wie weit es noch ist und wie schlecht es mir gerade geht und das kommt dann oft, obwohl es nicht so gemeint ist, in meinen Ohren ein bisschen überheblich an, quasi von Leuten, die da im Auto sitzen, in der Klimaanlage, was Gutes zum Essen haben, ausgeschlafen sind, die erklären mir, dass es nur mehr 500 Meilen sind, da war ich dann immer ein bisschen schlecht gelaunt und mir jetzt zum Beispiel immer viel besser taugt, wenn ich gedacht habe, hey, wie viel habe ich eigentlich schon geschafft? Ich habe schon 2500 geschafft. Das ist ein Wahnsinn, wie weit ich schon gefahren bin. Das hat mir irgendwie mehr Energie gegeben. Und deswegen habe ich mir für den Philipp das so zurechtgelegt, dass er quasi, wenn man sich das auf einer Uhr vorstellt, mit einem Minutenzeiger, es ist jetzt für ihn 10 Minuten vor Ziel sozusagen. So kann man sich das bildlich ein bisschen vorstellen.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgerechnet. 500 Meilen sind knapp 800 Kilometer. Also das ist für manche ein Saison-Highlight, ein 800 Kilometer Rennen, egal ob supported oder nicht supported. Da trainieren Leute nur für das eine Rennen jahrelang hin und bereiten sie gezielt darauf vor und das ist das absolute Saison-Highlight. Und das ist das, was jetzt nach knapp 4000 Kilometern noch auf dich wartet und auf dich zukommt. Also das ist schon noch, auch wenn es auf der Karte nicht mehr weit ausschaut und auch wenn es in Relation zu dem, was schon geschafft ist, nicht noch viel klingt, es ist schon noch ordentlich. Und man darf nicht vergessen, dass der Philipp jetzt seit 7 Tagen im Sattel sitzt, maximal 15 Stunden geschlafen hat und es ist einfach unglaublich zart. Man fährt halt auch einfach keinen 25er Schnitt mehr, sondern man wird halt einfach sehr, sehr langsam und braucht viel gutes Zureden und muss wirklich drüber kämpfen. Also die letzten Tage sind extrem hart und auch für die Crew, weil die Euphorie der ersten drei Tage, die ist einfach verflogen. Man kommt dann in so einen Rhythmus rein und dann hat man selber irgendwie so ein Loch, so ein Motivationsloch und man weiß nicht mehr, was man reden soll, man weiß nicht mehr, wie man den Fahrer motivieren kann. Also das ist jetzt schon noch richtig, richtig zart.
Und dann kommen noch die Aspekte dazu. Erstens, du hast körperlich schon wahrscheinlich alle möglichen Probleme, ob du jetzt ein Nackenproblem hast und einen Kopf nicht mehr ordentlich hochhalten kannst, ob du einen offenen Hintern hast, ob du geschwollene, schmerzende Knie hast, eingeschlafene Finger, es ist da schlecht, du hast vielleicht einen Sonnenbrand, die Lippen sind aufgeplatzt, du hast keine gescheite Stimme mehr, du kannst nicht mehr reden, das kommt alles dazu und die Strecke, die jetzt noch kommt, das wird bald in die Appalachen gehen, das sind richtig steile Anstiege, zwar nicht so hoch wie die Rockies, aber extrem steile Rampen und landschaftlich wird es richtig langweilig. Ich habe heute überlegt, was könnte man für eine Geschichte erzählen aus der Region. Mir fällt nicht viel ein. Ich bin da 7-mal durchgefahren, weil 2-mal bin ich nicht ins Ziel gekommen. Ich bin da 7-mal durchgefahren, ich war einmal dort im Trainingslager. Ich kenne das wirklich, aber es gibt nicht viel zum Erzählen. Es ist langweilig, aber auch stressig, weil halt viel Verkehr ist und man kommt immer öfter durch Städte. Ja, und das macht halt einfach das Rennen am Ende wirklich, wirklich zäh.
Und gerade in den Appalachen sind wir ja dann wieder auf dem Highway unterwegs und anders als auf dem Highway, was wir gesprochen haben vor Jefferson City, wo man den Beschleunigungsstreifen von innen fährt, ist es dort dann so, am Appalachian Highway, dass man jedes Mal runterfährt. Unten am Ende der Abfahrt ist eine Stopptafel, dann muss man die Straße kreuzen und dann fährt man wieder auf die Autobahn rauf. Und das ist auch mental unglaublich mühsam, selbst im Auto.
Ich meine, es sind dort ganz wenig Abfahrten, aber es sind, ich glaube, man muss nicht bei jeder opfern, bei einigen muss man opfern und wieder auffahren sozusagen, damit man sich ein paar hundert Meter auf der Autobahn quasi aus Sicherheitsgründen und Anführungszeichen erspart. Ich hätte mir immer gedacht, es müsste doch eine Alternativroute geben, wobei, keine Ahnung, ob es dort Bundesstraßen gibt, kleine in der Nähe, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Strecke am Highway verläuft und der ist halt wirklich, wirklich anstrengend. Ein Highlight davor ist schon zum Beispiel in Oxford, wo der Philipp jetzt schon durch ist oder durch sein wird. Ich habe es jetzt
ist schon
vergessen.
Durch, ist schon durch.
Ja. Ist schon durch, ja. Oxford hat einen wunderschönen Universitätscampus. Da fährt man eigentlich durch das Stadtviertel durch, wo überall die Uni-Gebäude sind. Also total schöne, auch für USA verhülltes historische, ältere Gebäude aus roten Backsteinziegeln. Das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Oder auch Blanchester, das ist dann ein paar Städte danach. Da gibt es ein kleines Ram-Museum von sehr, sehr ambitionierten Fans und Mitgliedern der WUCA, der World Ultra Cycling Association.
Das ist auch direkt in der Nähe von Cincinnati und ich glaube, dort ist die Baseball Hall of Fame, die ist glaube ich in Cincinnati. Also wenn man Urlaub machen möchte, dann hat man dort zwei Highlights, die Ram Hall of Fame und die Baseball Hall of Fame.
Hier genau, und dann kommt Athens in Ohio. Da habe ich immer, glaube ich, jahrelang gedacht, das ist die Heimatstadt von der Band R.E.M. Das war in meiner Jugend einer meiner Lieblingsbands. Und ich habe mir gedacht, wow, wie cool, wir fahren durch die Heimatstadt von R.E.M. durch, bis ich draufgekommen bin, dass ungefähr in jedem Bundesstaat ein Athens gibt und dass R.E.M. nicht aus Ohio kommt, sondern aus einem anderen Bundesstaat. Aber es war egal, ich habe mir trotzdem immer R.E.M. gewünscht, wenn wir durchgefahren sind als Musikbeschallung.
Ja, sonst noch kurz zum Leaderboard. Also du hast das gesagt, Lukas Kaufmann hat wieder ein bisschen was dazugekriegt. Der Abstand ist jetzt wieder, hat sich wieder ein bisschen vergrößert, aber er ist immer jetzt noch nicht so. Also es sind jetzt 16 Stunden. Es ist immer noch nicht so, dass der Philipp Kaiders jetzt absolut in Sicherheit wiegen kann. Weil
niemals.
Es ist einfach, 16 Stunden sind auch sehr schnell verspielt, ja. Der Lukas selber hat 13 Stunden Vorsprung auf dem Lionel Boccio aktuell. Der matcht sich aber ordentlich mit dem Kurt Matzler. Die sind innerhalb einer Stunde, einer halben Stunde plus minus, das geht jetzt immer mit den Schlafpausen ein bisschen auseinander, aber die sind ganz eng benannt. Also um Platz 3 wird ordentlich gefightet, aber auch der Lukas darf einerseits darf er nicht nachlassen, um den Druck hochzuhalten und falls beim Philipp was passiert, was wir ihm natürlich nicht wünschen, dass er dann da auch da ist. Und andererseits hat er auch nicht unendlich viel Vorsprung nach hinten, also den zweiten Platz muss er auch verteidigen.
Um den dritten Platz wird es jetzt auch nochmal spannend, weil es rückt jemand von hinten auf und zwar, es wird jetzt extrem schwierig, den Namen richtig auszusprechen, das ist ein Inder. Und ein Rookie zum ersten Mal beim Ram dabei und ich versuche es jetzt einfach. Er heißt Krishna Prakash Ramohan Prasad und der ist hinterm Kurz und davor ist eben der Lionel Poggio und die alle drei sind innerhalb von 90 Meilen. Also um den dritten Platz kann es noch richtig spannend werden und danach ist nochmal ein kleiner Abstand und dann kommt sozusagen sagen wir, das Peloton oder das Gruppetto, je nachdem. Da sind dann viele dicht beieinander, unter anderem der Valerio Zamboni, der immer noch genial unterwegs ist und ich habe jetzt echt bald richtig, glaube ich, berechtigte Hoffnung, dass er es mit 71 Jahren in der Karenzzeit ins Ziel schaffen kann. Das wär absolut grandios. Das wird in Philipp Kaider und alle anderen komplett in den Schatten stehen.
Direkt.
Oder auch nicht, aber auf jeden Fall.
Direkt im Ziel in die Hall of Fame aufgenommen. wir haben vorgestern oder gestern, ich weiß es nicht mehr, habe ich gesagt, wir reden jetzt noch drüber, warum das Rennen am Mississippi beginnt oder eben nicht beginnt und dann haben wir nicht drüber geredet. Vielleicht jetzt, nachdem der Kurt Matzler auch drüber ist und die Top 4 jetzt über den Mississippi sind. Ich sag's, es gibt diesen uralten Spruch aus dem Ram Cinematic Universe, würde ich das nennen, also aus den letzten 30, 40 Jahren Ram, dass einfach gesagt worden ist, das Rennen beginnt erst am Mississippi. Und wenn man sich halt den Verlauf des Mississippis anschaut, also fast, also in jeder Ram-Ausgabe, egal welche Strecke, egal welche Version, man überfährt den Mississippi und der teilt es eigentlich immer so ins letzte Drittel. Das heißt, wenn man über den Mississippi fährt, dann beginnt das letzte Drittel. Aber jetzt kommt dein Auftritt. Warum beginnt das Rennen nicht am Mississippi?
Ja, weil es in Oceanside beginnt, weil das einfach ein bisschen ein Mythos ist und eigentlich ein kompletter Schwachsinn, weil schau dir jetzt an mit Philipp Kaider und dem Lukas Kaufmann. Beginnt das Rennen jetzt? Geht's jetzt von vorn los? Kann jetzt jeder noch zur gleichen Wahrscheinlichkeit gewinnen? Ist jetzt noch alles offen? Sicher nicht. Und der Mississippi ist schon so, so weit im Rennen. Du kannst nicht bis zum Mississippi zu schnell fahren und dich kaputt machen oder dir die Kräfte einteilen und am Schluss nochmal Gas geben. Das kannst du nach 10 Stunden vielleicht oder noch einen ersten Tag, dass du sagst, okay, ich fahre ganz locker, damit ich nachher mehr Energie habe. Aber wenn du schon eine Woche unterwegs bist, hast du nicht mehr Energie. Du musst dich bis dorthin gut ernährt haben, einen guten Schlafrhythmus haben und den Rhythmus, wenn er bis dorthin funktioniert, ziehst du ihn weiter durch. Also mit einem Vorsprung zum Mississippi zu kommen, ist immer gut. Ja, aber natürlich, der Mythos lebt halt weiter.
Genau, auch weil ich jedes Jahr mindestens einmal aufbringe. du hast gesagt, ja, aber gut ernähren und das Thema wollte man heute auch ansprechen. Also vielleicht die ein oder anderen, die uns hören und jetzt nur mehr als Unsupported und Bikepacking-Podcast kennen. Was macht die Ernährung beim Ram so speziell? Also es ist natürlich...
Ja, es gibt immer noch Geschichten und Leute, die das tatsächlich machen, die einfach ganz normal essen. Solofahrer, die halt irgendwie Fastfood oder Pommes oder Müsli und solche Dinge essen und das mag auch funktionieren.
Vielleicht.
Aber immer mehr und die meisten verwenden einfach Flüssignahrung, weil es extrem leicht verdaulich ist, weil du das viel besser kontrollieren und dosieren kannst. Du hast weniger Energieaufwand, denn der Magen und der Verdauungstrakt quasi dir wegnehmen für die Verdauung, sondern du hast wirklich extrem leicht verdauliche Flüssignahrung, die dann halt, wo dann die komplette Energie zum Radlfahren bleibt.
Genau, also man darf das halt einfach nicht unterschätzen. Man hat ein Auto, das hinter einem herfährt und man ist nicht angewiesen auf irgendwelche Tankstellen, Supermärkte oder irgendwelche Kreisler, die in irgendeiner griechischen Stadt gerade keine Mittagspause haben und man einfach zusammenkaufen muss, was man kriegt, sondern man hat im besten Fall ein volles Auto und dann kann man auch tatsächlich, je nachdem wie viel man vertragt und was mit Coach, Ernährungscoach, wie auch immer besprochen ist, 60, 70, 80, 90, 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde problemlos zu sich nehmen in einer Form, die man gut vertragt. Bei dir war das die Flüssignahrung. Es gibt Leute, die ich nicht nachvollziehen kann, keine Sekunde, die können diese Gels 10 Tage lang essen. Oder es gibt auch, du hast das erwähnt, der Pierre Bischoff, der selbst Lebensmitteltechnik studiert hat, der hat immer gekocht, der hat Nudeln gegessen, Reis gegessen oder für ihn wurde gekocht. Er hat Müsli
gegessen, die haben so Müsli in Plastikbeutel selbst portioniert und der hat dann immer quasi wie Gel sich so reindrucken können. Und für ihn hat das super funktioniert. Also da geht es ja darum, zu testen, zu wissen, was man vertragt, was man verdauen kann. Und dann soll man sich auf das verlassen. Ganz fatal ist halt einfach hinzufahren und sagen, hey, ich gehe da jetzt einkaufen und kaufe mir vor Ort das, was ich glaube, sondern das muss erprobt sein. Und da ist zum Beispiel eben diese Flüssignahrung Ensure deswegen so gut, weil erstens gibt es das auch bei uns. Man kann es sozusagen zu Hause schon testen und im Training einsetzen und kann dann eins zu eins das gleiche drüben vor Ort kaufen. Weil natürlich alles mitzutransportieren, das wird auch logistisch eine ziemliche Challenge. Und dann ist halt der Klassiker noch ein Elektrolyt- und Kohlenhydratgetränk dazu, das in meinem Fall jetzt zum Beispiel das Peroton High-End Endurance ist. Und der Lukas Kaufmann fährt heuer auch mit dem. Und da ist ja da die Zuckermischung so gewählt, dass es im Verhältnis 2:1 ist, also Glucose und Fructose, damit man halt optimal gute Menge aufnehmen kann. Wenn man zu viel Fructose hat, dann kann es auch zu Problemen kommen in der Verdauung. Und wenn man keine Fructose drinnen hat, dann verschenkt man quasi ein bisschen Potenzial. Dann kann man nicht so viele Kohlenhydrate zuführen, weil du kannst maximal 60 Gramm Glucose in der Stunde aufnehmen und wenn du mehr wie 60 Gramm haben willst, dann musst du eben auch noch Fructose dazu nehmen. Und ganz kurz noch, in der Flüssignahrung ist halt auch im Ensure ist Eiweiß und Fett drinnen plus noch einige Mikronährstoffe. Das heißt, das ist ja konzipiert für Patienten im Krankenhaus, die nichts Festes essen können. Das heißt, du bist mit dem komplett versorgt und es hat sich eigentlich wirklich so etabliert als State of the Art, als Standard, Goldstandard, kann man, glaube ich, auf Deutsch sagen.
Genau, und wenn man das verträgt, hat man beim RAM einfach den Vorteil, dass man das einfach palettenweise bei jedem Walmart entlang der Strecke kaufen kann. Der einzige Walmart, wo es ein bisschen schwierig ist, ist in Oceanside am Start. Aber ob dann...
Da kaufen alle ein.
Ob dann kann man es wirklich in jedem Bundesstaat, in jedem Walmart, gibt es das einfach palettenweise. Und das ist einfach ein Riesenvorteil, wenn man da was Eigenes, wenn man da was Spezielles hat und wenn man das mitbringen muss, wird es sehr, sehr schwierig. Aber wenn man da auf bestimmte Verkaufsstellen irgendwie angewiesen wird, die nicht direkt an der Strecke liegen, ist es auch extrem schwierig. Also das hat schon einen guten Grund, warum so viele damit fahren und nicht nur, weil es das bei dir im Ultracycling-Shop zum Kaufen gibt und weil du damit fährst, sondern das hat sich einfach durchgesetzt. Aber man darf nicht verhehlen, nicht jeder verträgt's. Nicht jeder verträgt's und
deswegen immer testen.
Und man muss halt für sich selbst finden, was funktioniert und was nicht.
Man kann es also machen wie der Valerio Zamboni, der kauft sich einfach am Start 240 Flaschen. Das ist für 10 Tage, weil man sagt, ungefähr eins trinkt man pro Stunde, das sind 300 Kalorien Flüssignahrung pro Stunde. Und er ist dann halt nicht so lange im Rennen geblieben, weil es ihm schlecht gegangen ist. Und dann hat er halt, keine Ahnung, 150 Flaschen Ensure verschenkt. Und deswegen, bei allem Optimismus, ist es sinnvoll, eine gute Menge am Start zu laden, zu kaufen und dann unterwegs ein, zwei Mal nachzukaufen, wenn man merkt, dass man gut unterwegs ist. Ja, genau.
Genau, und es gibt halt einfach die, inzwischen sind es ja schon Legenden von früher, dass einfach ganz normal McDonald's und Burger und Pommes, aber wenn feste Ernährung inzwischen benutzt wird, dann schon sehr hochwertige Nahrung, und dass jemand unterwegs zum McDonald's fährt, hört man jetzt nicht mehr eigentlich.
Es gibt sicher Leute, die schon glauben, dass wir gesponsert werden, weil du so oft von dieser Fastfood-Kette redest. Wir haben da auch schon Kritik gekriegt dafür. Es gibt in Amerika noch 100 andere, aber keiner davon ist zu empfehlen. Also am besten wirklich hochwertige Nahrung. Und weil du schon angesprochen hast, mein Ultracycling-Shop, ich wollte heute noch erwähnen, dass wir auch Bücher haben über das Race Across America. Zum Beispiel hat der Kurt Matzler das High-Performance-Mindset herausgebracht. Das kann man sich auch bei mir bestellen, oder vom David Misch, eins meiner Lieblingsbücher, Randonnée. Da schreibt er über seinen Weg zum Race Across America und sein, wo er Rookie of the Year geworden ist, 2013, extrem gut geschrieben. Dann gibt's noch für die Staffel-Fans vom Floro Racing Team, Vierer Team. Aus dem letzten Jahr gibt's noch ein Buch und von mir selbst meine Biografie auf Englisch, allerdings nur mehr, das heißt Strasser's Road. Genau, also gestern haben wir vielen Tipps abgegeben, heute geben wir Buchtipps ab.
Ja, es ist leider fast schon ein bisschen so eine antiquarische, weiß ich nicht, wenn man in einem Antiquariat arbeitet, dann findet man vielleicht auch noch, es gibt auch aus den 80er, 90ern, also Ram fahren, Buch schreiben, Kind zeugen, Baum pflanzen, das ist so die Reihenfolge anscheinend. Also es haben sehr, sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen Bücher geschrieben, sind halt einfach schon vergriffen oder werden nicht mehr gedruckt. Aber wenn man sowas findet, gerade aus den frühen Jahren, immer wieder sehr interessant, da durchzublättern, die Bilder anzuschauen vor allem auch.
Jetzt haben wir auch die Frage bekommen die letzten Tage, wie viel Budget überhaupt nötig ist. Wir haben vorher gerade geredet, wenn man sie gut vorbereitet und ausrüsten möchte, hat man ein drittes Auto dabei aus Sicherheits-Backup-Gründen oder fürs Medienteam. Und klassische Größe eines Betreuerteams für Solofahrer ist 11 Personen. Und da muss man mit der jetzigen finanziellen Situation mit ca. 60.000 Euro insgesamt rechnen. Es ist ein ganz grober Richtwert, aber in der Größenordnung spült es ab. Es kommt zum Startgeld, das eigentlich gar nicht so einen großen Anteil ausmacht. Einfach nur kommen die Ausgaben dazu für die Flüge, für die Mietautos, für den Treibstoff, für die Verpflegung, ein paar Nächte in einem Hotel oder in einem gemieteten Apartment vor dem Rennen, nach dem Rennen. Die ganze Ausrüstung, Bekleidung, Technik für die Autos, die man dort einbaut, teilweise über Gepäck zum Bezahlen, und das Ganze halt mal 11 für 11 Personen. Und da kommt schon einiges zusammen, und ich glaube, bei den Teams wird es wahrscheinlich in den sechsstelligen Bereich gehen. Das kann man sich dann ungefähr selbst überschlagen, aber wir haben es ja vom Team No Limits jetzt da gehört, die haben halt zwei Wohnmobile, und das ist schon ein großer finanzieller Posten und natürlich mehr Betreuer als Solofahrer. Da kommt dann einiges zusammen, und das ist sicher auch ein Grund, warum die Teilnehmerzahl nicht mehr so hoch ist, weil es einfach schwierig ist, das Ganze auf die Beine zu stellen.
Das Ganze ist exklusive Material, weil wenn man das ernsthaft überlegt, dann hat man ein Fahrrad, dann hat man Laufräder, dann hat man Fahrradgewand, dann hat man alles, was dazu gehört. Das ist in diesen Kosten jetzt nicht drinnen. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Maximalversion. Es gibt immer wieder Teilnehmer, die mit ganz minimal, also vom Regelwerk vorgesehen, ich glaube, die minimalste Anzahl an Pacecar-Personen ist, glaube ich, 5. Und da braucht man trotzdem noch ein Wohnmobil. Also ich glaube, das unterste Limit für ein Team wären, glaube ich, 6 Personen. Aber das wird unglaublich hart. Und es gibt auch einfach Teilnehmerinnen, die danach sehr, sehr enttäuscht sind, weil die sind als Ram gefahren. Sie haben ihr Team wirklich ausgequetscht, muss man sagen, wenn man nur 6 Personen hat. Und dann gibt es vom ganzen Rennen ein einziges verwackeltes Handyfoto. Also nicht, dass das der Grund sein soll, um sich zu inszenieren, aber so das ein oder andere Erinnerungsfoto in einer hohen Qualität bei so einem Projekt sollte schon auch ordentlich Geld wert sein, wie auch Hochzeitsfotografinnen ihr Geld wert sein sollten. Also.
Super Vergleich. Hey, aber gehen wir jetzt, bevor wir jetzt zu sehr ins Plaudern kommen und abschweifen, gehen wir jetzt nochmal zum aktuellen Rennen. Ich habe natürlich wieder ein paar Einspieler und wir haben ja schon über die Ernährung geredet und über den Mississippi und da passt natürlich perfekt dazu, das, was ich jetzt gleich abspielen werde, das ist vom Kurt Matzler.
Hallo Christoph, ich habe vorher fast alles vergessen zu sagen, was ich sagen wollte, deshalb hier die zweite. Hallo Flo und Christoph, bin jetzt über den Mississippi gekommen, gestrige Etappe planmäßig zu Ende gefahren, aber das dominierende Thema ist jetzt natürlich der Nacken. Wir versuchen alles, was möglich ist, von vermehrten Massagepausen. Ich werde jetzt gerade von Ruth und Carla und Friedel bearbeitet, bis hin zu Gymnastikübungen am Rad. Spezialkonstruktionen, die wir gebaut haben, Auflageerhöhung und so weiter. Wir sind optimistisch, aber es macht uns auf alle Fälle nicht schneller. Okay, eines wollte ich noch sagen, ganz wichtig. Genialer Podcast, genialer Special. Ich freue mich jeden Tag drauf, erstens, weil es super unterhaltend ist und du weißt ja, wie langweilig es teilweise sein kann. Und zweitens, weil es viele super Info oft gibt. Gestern beispielsweise das Thema mit dem Hals hat mich ziemlich beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Also, ciao, schöne Grüße.
Das freut uns natürlich sehr. Wir wollen uns an dieser Stelle auch bedanken bei allen, die uns hören, auch auf der Heavy Rotation, dass wir jetzt täglich rauskommen und fleißig kommentieren. Das freut uns sehr, das viele positive Feedback.
Und vor allem auch danke an alle Teams und alle Teilnehmer, die uns da unterwegs wirklich was schicken und sie die Arbeit antun, uns ein bisschen am Laufenden zu halten. Vom Kurt war es super, weil es ist so wieder so wie gestern, wenn man jetzt diese Nachricht nur hört, dann denkt man sich, boah, es ist wirklich gerade schlimm und schwierig für ihn, was es sicher ist, aber es gibt bei ihm auch die Phasen, wo ich dann Fotos sehe, wo er am Radl lacht und wo er eine Sequenz habe ich gesehen, da macht er gerade so Oberkörperübungen, um den Hals zu lockern, da ist er gerade super gut unterwegs gewesen und dann habe ich auch wieder bekommen, da hat er gerade was zu essen bekommen und da gibt es da mal einen kleinen Gruß von Kurt.
Hi Flo! Und Christoph! Eine Zimtschnecke!
Der Kurt hat endlich seine Zimtschnecke gekriegt. Er hat gesagt, 1900 Meilen hat er warten müssen und jetzt hat er endlich die von dir gepriesene Zimtschnecke in Händen.
Sehr.
Und ist super glücklich damit und ja, traumhaft. Dann haben wir auch was von Lukas Kaufmann gekriegt und das ist besonders super, weil bisher haben wir von Lukas selbst noch nicht so viel gehört. Er ist immer sehr konzentriert und wir haben öfters von seinen Betreuern was gehört, aber diesmal von ihm persönlich und auch das hören wir uns jetzt an.
Servus Christoph, du merkst, das Reserve-Medienteam ist bei mir im Einsatz. Während Martin schläft, glaube ich schon, aber er hat unsere Aufgabe geschickt. Danke für deine Sprachnachricht, heute. Hab mich wieder voll gefreut. Und, ja, du hast schon recht, am Anfang da, wie es mir so schlecht gegangen ist, hab ich schon ein paar Mal gedacht, ich glaube, es ist gescheiter, ich lasse bleiben. Aber ja, also so richtig groß beschäftigt habe ich mich nicht, aber ich habe halt gesehen, wie langsam dass ich unterwegs bin und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, wir müssen ein bisschen weiter kämpfen und so weiter. Weil es ja, ich, so wie du auch sagst, nicht immer nur darum geht, nicht wichtig ist, dass man gewinnt oder so. Es ist über die Uhrzeit dabei. Und es geht trotzdem, das Geilste eigentlich, jemals. Und, jetzt bin ich am zweiten Platz, aber ich gehe davon, bin immer besser. Ja, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Ich habe immer gesagt, ich widme die Rennen im Magis. Mein Kick daheim in Bali, Kathi, meine Frau, die ist jetzt wieder schwanger. Und ich hatte einfach nur einen Rampen mal erzählt, genau. Also ich bis zum Schluss alles gegeben hab. Und ja, mein Team ist Weltklasse. Von dem her habe ich mir auch, Gott sei Dank, glaube das ist auch wichtig. Weil ich mir gedacht habe, Alter, ich kann jetzt nicht sagen. Mann, ich bin wieder an. Also soll der ganze Spaß gewonnen haben. Ja, ich glaube, es zahlt sich irgendwo immer aus. Bei meistens noch ein Mast, das habe ich. Ja. Lernt man viel. Und da. Aber ist das so. So kennt ich es, wie es jetzt rennt. Und jetzt hier wird es alles ein paar Sachen, aber. Ja. Schaut zum Tor aus.
Sehr coole Nachricht. Man sieht da einfach, wie sie so während dem Rennen einfach nochmal die Prioritäten verschieben. Das finde ich sehr interessant zu beobachten und was man auch einfach merkt, das haben wir in dieser Serie noch nicht angesprochen, aber das sprechen wir immer wieder an, dass wie dünnhäutig man wird, wie emotional man wird und wie krasse Stimmungsschwankungen man auch einfach hat zwischenzeitlich. Also und das in ein so einer Nachricht so destilliert und so pur, ich glaube, so echte Emotionen kriegt man, glaube ich, nur beim Ultracycling.
Ich kann mich da auch noch anschließen und ja, nochmal alles Gute wünschen und der Weg bis ins Ziel ist auf jeden Fall machbar und man wird im Nachhinein so stolz sein, wenn man es geschafft hat.
Dann kommen wir nochmal zu den Teams. Also es ist jetzt bald soweit. Die ersten Teams sind nur mehr 90 Meilen hinter den letzten Solo-Fahrern und Fahrerinnen. Und da wird's wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages zu den ersten Überholungen kommen und das ist einfach unglaublich. Die Teams sind jetzt schon mitten in Kansas und gerade auf solchen Passagen ist man dann doch so viel schneller als wenn man alleine unterwegs ist, wenn man sich da ständig abwechseln kann, wenn man da wirklich in kurzen Intervallen Vollgas ballern kann.
Ja, nachdem wir mit dem Fritz und mit dem Sascha in den letzten Wochen Episoden aufgenommen haben, ist natürlich das Interesse an dem Team No Limits groß und wir kriegen immer wieder Anfragen, wie es ihnen geht. Wir haben uns schon versucht, mit ihnen kurz zu schließen. Wir haben jetzt noch kein Update aktuell jetzt gekriegt, aber das wird es morgen wieder geben. Aber was schon beeindruckend ist, ich meine, diese 8 sind der Fritz ausgenommen, der hat jetzt schon Peaks and Plains absolviert und trainiert fürs North Cape. Der ist jetzt wirklich so richtig ins Radlfahrfieber eingetaucht. Die anderen sind halt einfach wirklich Quereinsteiger und man merkt einfach, sie quälen sich und sie geben alles und es ist nicht einfach für sie. Und einfach jetzt nur, um zu sagen, wie groß der Respekt jetzt, glaube ich, ist vor Solofahrern. Sie waren zum Beispiel in Pagosa Springs, wo dann die Rocky Mountains losgehen, 4 Stunden hinterm Philipp Kaider. Und Das ist schon einfach, wenn man sich das überlegt, das ist irre. Das 8er-Team No Limits hat auch schon zwei Penalties. Sie haben, glaube ich, einmal war das Medienteam zu lange dabei und sie haben einmal auch beim Wechseln sich verpasst. Also das Auto, wo eigentlich dann der Wechsel passieren sollte, war zu weit hinten. Der Fritz war zu weit vorne, da hat es ein Kommunikationsproblem gegeben, wahrscheinlich auch durch schlechten Empfang. Und ja, da ist einiges los und es ist auch die Frage, kommen nämlich öfters in den Spotify-Kommentaren, in den YouTube-Kommentaren, was mit dem Teams Rusty Dogs los ist. Das sind nämlich die falsche Strecke gefahren und das kann man wirklich gut nachschauen im GPS-Tracking. Die haben quasi beim Monument Valley haben sie drei Timestations komplett anders genommen auf einer Straße viel weiter im Süden, 100 Kilometer weiter südlich. Und die Frage kommt ja dann uns, was da los ist, ob man vielleicht die Strecke einfach ändern darf oder ob wir einen Hintergrundinfo haben.
Ich hoffe, das war eine rhetorische Frage. Ich habe keine Hintergrundinfo. Ich kann nur so viel sagen, wenn es tagsüber war. Es ist beim 8er-Team. Es gibt nur einen Tracker für 8 Personen. Es kann sein, dass da ein Fehler passiert ist, logistisch, dass der Tracker nicht übergeben worden ist und ein Auto, das gerade nicht bei den Radfahrern war, eine andere Strecke gefahren ist, vorausgefahren ist.
Genau.
Und so kann ich mir das erklären. Sie sind noch im Rennen, sie sind nicht disqualifiziert, sie haben keine Penalty.
Glaube ich, die einzige Erklärung, ich habe auch keine Hintergrundinfos, aber man sieht es ganz, ganz schön, wenn man sie anschaut, auf den Punkt klickt und dann auf wieder Full History geht, auf meine Lieblingsgrafik. Du siehst einfach das Auto oder der Tracker und der Tracker ist bei den Teams im Auto. Bei den Solofahrern ist er am Rad. Das heißt, man sieht in Wirklichkeit beim Live-Tracking niemals genau, wo sich die Radlfahrer befinden, sondern immer nur die Autos. Teams haben mehr Betreuerautos. Wenn es da sowas gibt wie zum Beispiel eine Panne und plötzlich wechselt das eine Auto mit dem anderen ab, haben sie vielleicht vergessen, den Tracker ins andere Auto zu geben. Weil man sieht ganz genau, sie sind für einige Stunden sind sie mit 80 km/h gefahren oder 50 Meilen pro Stunde und dann sind sie dafür 7 Stunden stillgestanden. Also das einfach erklärt es. Da muss man ein bisschen Detektiv spielen und da sieht man, die sind einfach auf einer Bundesstraße ziemlich schnell gefahren und haben da um 7 Stunden gewartet, bis sie auf die Radlfahrer wieder treffen. Also ich würde sagen, eindeutig, eines der Autos nimmt die andere Route, kürzt ab, beziehungsweise fährt einfach eine schnellere Straßen, fährt normale Autogeschwindigkeit und steht dann dort stundenlang und wartet, macht wahrscheinlich gerade eine Schlafpause und einfach der Tracker war im falschen Auto. Wenn jemand wirklich mit dem Radl die falsche Strecke nimmt, ist das unglaublich streng. Da fällt mir noch die Anekdote ein, 2012, Reto Schoch hat bei der Time Station in Bloomington, das ist in der Nähe, wo jetzt der Philipp und der Lukas unterwegs sind, die Strecke nicht richtig genommen. Und zwar war das ganz eine komische Passage. Du kommst zu einer Kreuzung und eigentlich geht die Strecke links weg. Aber du musst, und da geht es jetzt in Summe um wahrscheinlich 500 Meter oder 1 Kilometer, du musst geradeaus weiterfahren und dann rechts abbiegen zur Timestation und wieder rechts. Das heißt, du fährst einmal im Kreis um einen Häuserblock, um ein Einkaufszentrum herum und kommst dann wieder zu der Kreuzung, wo du gerade vorher gewesen bist und da ist der Reto Schoch einfach direkt links abbogen. Auf der richtigen Strecke hat er diese Schleife ums Einkaufszentrum vergessen. Dann ist er kurz später, 50, 60 Kilometer später oder so, ist er von Officials aufgehalten worden. Er hat müssen zurückfahren mit dem Auto, hat dort müssen die verfehlten 500 Meter nachfahren und dann das Rennen fortsetzen. Also die falsche Strecke ist unmöglich zu nehmen, das würde sofort sanktioniert werden.
Genau, und nachdem die noch im Rennen sind, gehen wir davon aus, dass der Tracker im Auto vergessen wurde. Anders als bei unsupported Rennen ist es so, wie es beim Reto war, einfach rein ins Auto, schlafen, aufwecken, 500 Meter fahren, rein ins Auto, schlafen und dort, wo man die Strecke verlassen hat, wieder weiterfahren. Ist unglaublich ärgerlich. Vor allem 2012 war ein knappes Rennen. Das hätte das Rennen auch wirklich entscheiden können. Da sind sie aber sehr, sehr streng.
Ja, ich glaube, für heute haben wir über das Race Across America so viel geredet. Wir haben uns eigentlich gedacht, welche Geschichten fallen uns ein, welche Infos haben wir. Es war jetzt die längste Episode bisher und Wir möchten aber trotzdem jetzt am Ende noch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und es läuft nämlich jetzt die Tour Divide am Mountainbike. Der Robin Gemperle ist da vorne weg auf einer extrem schnellen Durchschnittsgeschwindigkeit. Da ist sogar schon irgendwie so der Streckenrekord vielleicht in Gefahr. Dann ist heute das Race Across Austria gestartet. Du hast gerade das T-Shirt an von deinem letzten Jahr.
Genau, aber jetzt die Nord-Süd-Variante, beziehungsweise Nord-Süd-Nord-Variante.
Und ganz, ganz großartige Neuigkeiten gibt's aus Bosnien und Herzegowina. Da hat die Elena Roch beim Be Hard über ca. 1200 Kilometer. Ich bin vor 2 Jahren selbst am Start gewesen. Ich kenne das Rennen, ich weiß, wie schön es ist und wie schwierig das ist. Man ist da 2,5 oder zumindest über 2 Tage unterwegs. Und die Elena Roch hat, nachdem sie es Race Round Niederösterreich gewonnen hat, jetzt beim Be Hard in der Gesamtwertung den 2. Platz geschafft und hat die Frauenwertung gewonnen. Und das ist halt einfach unglaublich gut. Und da zuerst einmal ganz, ganz große Gratulation und herzlichen Glückwunsch. Und sie hat uns auch eine kurze Info geschickt, wie es gegangen ist. Und die Sprachnachricht von ihr hören wir uns jetzt als Abschluss für die heutige Episode an.
Ich sage dann nachher noch was, aber hören wir uns mal an, was die Elena zu sagen hat.
Hi Straps, hi Flo, ich bin gestern beim Be Hard ins Ziel gekommen und es war echt hart. Also es war sehr heiß, vor allem in den Anstiegen. Der Garmin hat teilweise 38 Grad angezeigt, strahlend sonnig war es und in der zweiten Nacht war es nur 3 Grad warm, also auch die Temperaturunterschiede waren teilweise ziemlich heftig. Grundsätzlich ist Bosnien echt wunderschön zum Radlfahren, also die Landschaft ist so abwechslungsreich, die Strecke ist super schön gemacht vom Be Hard, man fährt da durch Schluchten, Berglandschaften, Nationalparks, Seen, Flüsse, also echt wirklich schön und sehr untouristisch und unberührt. Teilweise eine Challenge war der Verkehr, also da merkt man einfach, dass da die Radinfrastruktur noch nicht so vorhanden ist, beziehungsweise auch wenig Radlfahrer unterwegs sind und die Autofahrer auch noch nicht so damit rechnen, dass da jetzt Radlfahrer kommen, beziehungsweise dass die auch vielleicht sehr schnell daherkommen und da hat man immer sehr defensiv unterwegs sein müssen. Ja, und meine persönliche Challenge war ein bisschen, dass ich in Sarajevo mitten in der Stadt einen Defekt gehabt habe, also eher einen ganz normalen Batschen. Aber dadurch, dass ich neue Laufräder habe und da der Freilauf leicht zum Rausnehmen geht, ist mir das in meiner Müdigkeit passiert, dass mir die Kassetten runtergeflogen ist. Und dadurch, dass es schon finster war, habe ich dann ewig die Zahnscheiben nicht gefunden. Und bis ich das wieder alles benannt gehabt habe, habe ich 1,5 Stunden verloren. Und hätte dann nicht mehr geglaubt, dass ich aufholen kann und den 2. Platz noch schaffe. Und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass sie das ausgegangen ist. Ja, und bin super happy mit dem Ergebnis und freue mich schon wieder auf neue Erfahrungen.
Also auch von mir nochmal der Hinweis, Bosnien-Herzegowina ist wirklich so ein Geheimtipp für Radreisen, für Bikepacking, für Rennrad überhaupt. Unglaublich schön. Nette Menschen und das Rennen ist echt empfehlenswert und ja, für die Elena geht es jetzt dann weiter beim Race Around Austria. Da sind wir schon sehr gespannt, wie sie sich durchschlagen wird. Und ja, wir hoffen, dass wir in die nächsten Wochen vielleicht von der Elena noch ein bisschen mehr hören. Ich glaube, über das Be Hard können wir heute gar nicht mehr so viel erzählen oder es ist eh schon jetzt sehr spät.
Es ist schon lang. Ich möcht nur sagen, 3. Platz, Sascha Pseiner, der hat einen unerwarteten Auftritt bei unserem vorletzten Live-Podcast bekommen, da ist er letzter geworden beim Be Hard, hat gefinished und jetzt 2 Jahre später sensationell auf Platz 3, also muss man auch hervorheben und ganz kurz zur Tour Divide, wer mehr darüber wissen möchte, wir haben mit Ulrich Bartholmös eine ganze Folge darüber aufgenommen und auch damals war es so, die Tour Divide führt über den Wolf Creek Pass, kreuzt die Rennstrecke, aber leider von der Startzeit geht es nie ganz aus.
Obwohl der Robin sehr schnell ist und obwohl nicht alle Rennfahrer so schnell sind, es geht sich trotzdem nicht aus. Der Robin müsste noch ein bisschen mehr Gas geben. Er soll sich endlich einmal ein bisschen bemühen.
Es sind alle über den Wolf Creek Pass Stand jetzt und der Robin ist schon ein Stück davon entfernt. Aber das war's für heute. Wir sind sehr froh und erleichtert, dass die Aufnahme jetzt in euren Ohren ist, weil Vielleicht hätte man fast eine Nachtschicht einlegen müssen.
Podcast-Werkstatt.
Werbung. Mein Name ist Florian Krammer. Ich bin Virologe und Impfstoffforscher und in meinem neuen Podcast Virologisch werde ich wöchentlich einen Blick in die Welt der Viren werfen, von historischen Pandemien bis zu aktuellen Entwicklungen.
Virologisch mit Florian Krammer. Eine Koproduktion von Florian Krammer und der Podcast-Werkstatt. Ab 2. Juli, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.